Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit meinen Kindern einen neuen Bund schließen werde. Das ist der Bund, den ich mit meinen Kindern nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Ja, mit den Versen aus dem Jeremia 31 möchte ich euch recht herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Ja, das ist ein Blick auf einen neuen Bund, der zu Teil in Christus schon erfüllt ist. Wir dürfen sein Gesetz in unser Herz geschrieben haben. Und damit sich der Bund völlig entfalten darf, ja, da brauchen wir Jesus. Jeden Augenblick. Er hat gesagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ja, wir brauchen ihn, dass er uns jetzt tüchtig macht, auch zu Diener in seinem neuen Bund. Ja, und das singen wir jetzt auch gerade, das Lied zum Anfangen, Lied 119, ich brauche Jesus. Ich möchte ein paar Verse lesen im 2. Korinther, im Kapitel 3. Korinther 3, ich lese ab Vers 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafel, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas ausrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig macht und gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens oder des Gesetzes, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, wie wahr ist es doch, dass dein Wort, Herr, uns zum Leben darf beitragen, dass es das darf zum Leben geleiten, Herr. Danke für dein Wort, das wir haben. Und wir dürfen da so eine Fülle sehen, ja, wie wir dürfen leben, wie du uns hilfst, auch wir dürfen erkennen, Herr, wie du uns vorangehst, wie du uns in den Sorgen auch hilfst und uns auch ja, dein Wort aufs Herz schreibst, auch, dass wir es schon in uns dürfen tragen und dürfen zur Entfaltung bringen, allein mit deiner Kraft. Danke, wenn wir uns nichts zurechnen, wenn wir nichts auf unsere eigene Kraft setzen, sondern dürfen wir alles von dir erwarten. Danke auch für den Dienst von heute Morgen, Herr, für jedes, Herr, für den Herzensdienst, für den Einzelnen, dass wir dürfen tun, im Singen auch, im Wort, all das, Herr, darf geschehen aus deiner Kraft, auch wenn du siehst, Herr, wie wir für das müde sind, auch erschöpft, vielleicht auch sorgenvoll beladen, so dürfen wir Kraft aus dir, Herr, erwarten. Danke für den Morgen, danke auch für die Bewahrung auch, letzte Nacht, auch für Teenies, die unterwegs waren und am Zelten waren, danke, dürfen wir wieder alle hier versammelt sein. Versammelt unter deiner Hand, unter deinem Schirm, Herr. Amen. Ja, allem haben wir sehr viel Grund zum Danken, das möchte man nie vergessen. Lied 252, vergiss nicht zu danken. Ja, heute dürfen wir den Familiensonntag haben. Das heisst, ja, die Kinder sind auch herzlich eingeladen, um an der Predigt dabei zu sein. Wir werden heute etwas hören zu Richter Kapitel 6. Die Richterzeit, die auch sehr deutlich auch in unsere heutige Zeit einredet. Ja, wie das Wort eigentlich, das wir in der Bibel lesen dürfen.
Ja, ich freue mich richtig, dass wir heute das Kapitel anschauen, Richter 6, und dürfen einen Blick tun auf das Leben von einem wirklich ganz speziellen jungen Mann, einem Gideon. Und was wir schon gehört haben, gelesen haben, passt so gut. Es könnte keine bessere Stelle geben für einen Gideon, als das, was wir aus dem 2. Korinther 3 gehört haben. Von uns aus selber ist nichts zu brauchen von Gott. Aber unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Das ist wirklich ein Grundsatz, den wir im Leben von Gideon sehr deutlich sehen können. Er macht uns tüchtig. Und ja, auch das Bild vom Zertifikat ist so zutreffend. Gott gibt uns das Zertifikat. Und niemand von uns konnte heute Morgen hier reinkommen und sagen, ich habe, wenn ich auf mein Leben schaue, auf mich selber schaue, habe ich das völlige Recht, jetzt in die Gegenwart von Gott zu treten. Ich bin gut genug. Ich habe das, was ich muss erfüllen vor ihm. Nicht eine einzige Person könnte das sagen. Er gibt uns durch das Blut von seinem Sohn das Recht zuzutreten. Wenn wir an dem festhalten, im Glauben, dass ich entgegennehme für uns ganz persönlich, dann haben wir die Zutrittsberechtigung vor dem Thron Gottes. Und wenn wir hier jetzt in diesem Raum sitzen, rein äußerlich, hat das ein viel wichtiges geistliches Bild, dass wir vor dem Thron Gottes uns befinden dürfen, auch hier und jetzt in diesem Moment. Und mein Gebet ist, dass wir wirklich verstehen können, was der Herr Jesus uns sagen will durch das Leben von Gideon. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gewaltige Bilder uns hast aufgezeichnet, durch Sachen, die tatsächlich passiert sind, wortwörtlich so passiert sind. So wie die Geschichte vom Gideon, wo vielleicht 4500 Jahre her sind. Aber Herr, oder du weißt die Zeit genau. Und es hat für uns heute eine grosse Bedeutung. Sein Leben, sein Vorbild, Herr. Bitte hilf du jedem Kind, jedem Erwachsenen zu verstehen, wie real das du bist. Und wie du uns willst, ja, belehren, weiterführen, wie du uns auch willst, segnen und erquicken aus deinem Wort heraus, willst stärken, dass wir in dir dürfen neue Kraft bekommen. Amen. Ja, dann schlagen wir doch auf das Buch Richter, das Kapitel 6. Wie gesagt, es ist sehr lehrreich, das Leben von Gideon. Wir können viele Sachen nur antönen, wegen der Zeit. Aber es lohnt sich, das Leben und die Umstände von Gideon genau zu studieren. Was mich so beeindruckt hat, ist zu merken, dass er ein einfacher, schwacher Mann war. So wie wir. Er ist kein grosser, extrovertierter Leidertyp gewesen. Er war ein einfacher, kleiner, schwacher Mann gewesen. Und ich möchte einfach zur Einleitung auch kurz ans Ende von seinem Leben blenden. Es gibt einige Sachen, wo er uns dort drinnen kein Vorbild sein kann. Bei uns ist ja das anders. Wir sind in allem die besten Vorbilder. Nein, das ist natürlich ironisch gemeint. Aber das müssen wir uns bewusst sein. Es gibt Sachen, wo er uns kein Vorbild kann sein. Und gerade eben der zweite Teil von der Geschichte von Gideon. Nach seinem gewaltigen Triumph über die Midianiter, über ein Heer, wo die Zahl, wie gross sie sind, nicht wirklich angegeben wird, wo nur gesagt wird, ihre Hab und Gut, Kamel und so weiter, sind jetzt zu zählen gewesen. Ein Riesenheer, das die ganze Ebene von Jezreel bedeckt hat, hat er mit dem Eingreifen Gottes besiegt. Völlig zerstört. Ein gewaltiger Triumph. Und was ist die Reaktion vom Volk Israel auf das? Das lesen wir im Kapitel 8, Vers 22. Wir müssen uns das wirklich vorstellen. So eben haben sie den gewaltigen Sieg errungen. Und Israel hat Jahre vom Leiden und Angst und bedrängt werden hinter sich. Und dann hat Gideon mit der Kraft Gottes das bewirkt, was er bewirkt. Und wie reagiert jetzt das Volk Israel? Wir können es gut nachvollziehen. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns! Du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Wir können uns vorstellen, was für eine Stimmung im Volk war. Ja, komm, werd unser König. Sie hätten ihn auf der Stelle zum König gemacht. Und was wieder Gideon jetzt reagiert in diesem Moment, das können wir sehr zum Vorbild nehmen. Vers 23, aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Er hat den Israeliten keine bessere, keine geistlicher gesinnte Antwort geben können als die. Der Herr soll über euch herrschen. Es hat bewiesen, dass der Gideon sich nicht hat blenden von seinem Triumph, von seinem Erfolg, von seiner Macht, die er plötzlich hatte. 99,5% von allen Männern in dieser Situation hätten anders reagiert. Wie gewaltiges Vorbild vom Gideon. Nur das, was jetzt kommt, ist hat ein bisschen etwas anderes, einen anderen Aspekt. Ist ein bisschen trauriger. Er hat gemerkt, dass das Volk eine Orientierung braucht. Und sie haben sehr viel Beute gemacht bei den Midianitern. Haufenweise Gold und Schmuckstücke und Ohrringe aus Gold, die die alle getragen haben damals. Und die Halsketten von den Rossen und so weiter, die Halbmond. Alles aus Gold und aus wertvollen Materialien, Kleider in Hülle und Fülle. Und da hat der Gideon gedacht, das hohe priesterliche Gewand, das ist ja genau beschrieben im 2. Mose, wie das soll gefertigt sein. Und die Herrlichkeit, die das Gewand soll haben, weil es soll ein Abbild sein für Göttlichkeit, für die Erhabenheit, die Heiligkeit, Gerechtigkeit, Gnade Gottes. Finden wir alles in diesem fein bearbeiteten Ephod, hohen priesterlichen Gewand, wo all das hat symbolisiert für das Volk. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ich mache so ein Ephod aus unserer Beute und stelle das her. Und dann werden sie erinnert an Gott. Auf den ersten Moment auf eine Art eine fromme, geistliche Idee, aber völlig ein eigensinniger Gottesdienst. Ein eigensinniger Weg. Was ist passiert? Es ist im Haus Israel sofort zum Fallstrick geworden. Sie haben es angebetet und die Bibel sagt, und ganz Israel hurte ihm dort nach, dem Abbild, dem Standbild, das der Gideon hat gemacht. Wahrscheinlich in guter Absicht, aber völlig eigenwillig, nicht gemäß dem Wort Gottes. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Es kommt nicht gut, wenn man es besser wissen will als das Wort Gottes. Es kommt nicht gut. Aber umso mehr wollen wir jetzt auf das schauen, wo uns der Gideon in Film ein grosses Vorbild kann sein. Etwas haben wir schon erwähnt. Ein Vorbild so, dass er sogar im Kapitel über Glaubenshelden namentlich erwähnt wird. Hebräer 11 wird auch der Gideon mit Namen erwähnt. Wir wissen ja, das Buch der Richter ist ja eine einzige Abwärtsbewegung. Ein Abwärtskreis. Ich glaube, die Kinder haben das kürzlich in der Sonntagsschule gehabt. Von diesem Abwärtszyklus. Die Spirale, die immer tiefer runtergeführt hat und die da drin hat bestanden, dass sie von Gott abgefallen sind, dass Gott hat reagiert und ihnen hat Unterdrückung, Bedrängnis, Not und Schwierigkeiten von den Heidenvölkern, die es umgeben hat, hat geschickt. Bis das Volk hat geschrauen zu Gott um Hilfe. Und Gott hat gehört, hat erhört, hat Mittler berufen oder eben Richter. Und dann ist das Volk wieder zurückgekehrt zu einem Gehorsam, zu einem gewissen Gehorsam gegen Gott. Wir müssen sagen, zu einem rein äußerlichen Gehorsam, leider oft. Bis der Mittler oder der Richter gestorben ist. Und dann sind sie wieder im alten Schlamassel gelandet oder noch schlimmer als vorher. Kapitel 6, Vers 1 steht: Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab der Herr sie in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Wir müssen uns bewusst sein, dass das, die Episode, die jetzt beschrieben wird, ungefähr 250 Jahre später ist, nach dem Tod von Josua. Da ist schon eine lange Zeit vergangen, Generation um Generation, die verstrichen ist. Und das Wissen um die Führungen von Gott, um Ägypten, um die Sklaverei dort, um die Wunder Gottes, um das Hineinbringen ins Heilige Land, ist 250 Jahre zurück gewesen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und Israel war wieder in diesem negativen Zyklus drin. Und Bedränger von Israel, Gott hat sie geschickt. Sie waren Werkzeuge in Gottes Hand. Und die Bedränger waren die Midianiter. Midianiter stammen vom Midian ab. Der Midian war ein Sohn von Abraham. Mit der Ketura zusammen. Mit der zweiten Frau, nachdem das Zara gestorben ist. Einer von den Söhnen war der Midian. Und andere Finden werden erwähnt. Amalekiter. Die Amalekiter waren Nachkommen von Esau. Stammvater ebenfalls der Abraham. Und dann werden die Söhne des Ostens erwähnt als weitere Bedränger und Finden. Und unter Söhne des Ostens versteht die Bibel auch alles Nachkommen Abrahams. Von Ismael, über Ismael, Hagar mit dem Abraham. Und über andere Nachkommen von der Ketura. Im Vers 2 bis 5 wird hier beschrieben, was die Bedränger, die Finden, gemacht haben. Es ist eine unglaublich zermürbende Taktik gewesen. Sie hätte es nicht aus eigener Kraft können. Gott hat es zugelassen. Gott hat sie sogar berufen, das zu machen, gegen Israel. Sie haben Israel total geschwächt, indem dass sie sie bestohlen, wo sie können. Und nicht nur bestohlen, sondern noch alles Mögliche zerstört, was sie können. Und zwar so, dass Israel gesagt hat, wie sie das immer gemacht haben. Und es ist gewachsen, wunderschön, das Korn und Gerste. Und irgendwann sind sie über die Felder gefallen, wie Heuschrecken, beschreibt die Bibel. Und haben alles entweder umgegraben oder angezündet, einfach zerstört. Und wenn noch ein gewisser Rest hat überlebt von dieser Saat. Und Israel konnte ernten. Haben sie wieder bei jeder Gelegenheit das Geerntete gestohlen, zerstört, zerschlagen. Die Häuser, das Hab und Gut von Israel, bei jeder Gelegenheit schnell zerstört. Dass sie wahrhaftig Freiheiten und die Rechte von Israel gewaltig eingeschränkt gewesen. Ich kann mir das vorstellen, wie zermürbend das ist. Jahr um Jahr um Jahr. Sie sind über sie hergefallen. Wie haben sie reagiert? Wie hat das Volk Israel reagiert? Im Vers 3 steht das. Und es geschah, wenn Israel etwas... Nein, das ist nicht Vers 3, sondern Vers 4. Und sie, die Feinde, lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Und eigentlich wollte ich Vers 2 lesen, wie hat Israel auf das reagiert. Sie bereiteten sich zum Schutz vor den Midianiten Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfestungen. Bergfesten. Ihre Taktik war, sie haben sich versteckt vor dem Feind. Alles müssen zurücklassen und sich verstecken in den Höhlen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass gleichzeitig das Volk Israel, Gottes Volk, daneben Götter von ihren Feinden anbetet hat, nachgeahmt hat, aufgestellt hat, die allerüblichsten Sachen getrieben hat, aufgrund von Anweisung von diesen Göttern. Parallel zu dem. Dann muss es einem wirklich kalt den Rücken abzulaufen und sie jetzt von diesen Völkern derart bedrängt. Und ihre Art, sich zu verteidigen, ist total kurzsichtig, total menschlich, fleischlich eigentlich. Sich einfach möglichst gut verstecken. Was ist das für eine Verteidigung? Vom Volk Gottes. Ich möchte fragen, wie reagieren wir? Wie reagierst du und ich, wenn grosse Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben auftauchen? Was ist unsere Reaktion? Unsere Abwehrtaktik? Wie oft haben wir das Gefühl, ich kann mich irgendwie durch die Schwierigkeiten, durch die Umstände, irgendwie kann ich mich durchwursteln. Ich nehme gerade das, wo Hilfe sich anbietet. Jede Hilfe, jede billigste Hilfe nehmen wir vielleicht oft in Anspruch. Dabei sind Schwierigkeiten und Nöte in unserem Leben immer ein Ruf von Gott. Nehmen wir doch das mit. Alle Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben ist ein Rufen von unserem Gott zu ihm. Zu ihm. Und tatsächlich, 7 Jahre hat es gebraucht. Nach 7 Jahren hat Israel zum Herrn geschrien, steht im Vers 6. Sie seien sehr geschwächt gewesen. Ja, das können wir uns vorstellen. Sehr geschwächt. Sie waren mit Sicherheit dezimiert. Hunderte sind wahrscheinlich an Unterernährung gestorben. 7 Jahre ist es gegangen, bis sie zum Herrn geschaut haben. Das, was immer die richtige Reaktion auf Schwierigkeiten und Nöte wäre. Immer, sofort. Ich möchte erinnern an unseren Grundsatz, den wir kürzlich haben behandelt und wo wir einander weiter ermutigen, das immer wieder anzuwenden. Der Grundsatz: Ich möchte mich jederzeit und mit allem zuerst an Gott wenden. Frischen wir das auf und schreiben wir uns das aufs Herz ein. Ich möchte mich jederzeit und mit allem zuerst an Gott wenden. Ich möchte alles in meinem Leben immer wieder Gott anvertrauen. Das ist der beste Weg, den wir gehen können, in den Schwierigkeiten und nicht. Kommt zwar selten vor, ab und zu gibt es das, dass wir das haben. Nein, unsere Leben sind gefüllt mit Schwierigkeiten und Nöten, wenn wir ehrlich sind. Gefüllt. Und Gott hat sie so rasch erhört, was sie geschaut haben zu ihm. Und er hat ihnen einen Prophet gesendet. Wir kennen den Namen nicht von diesem Prophet, er wird nie mehr sonst erwähnt. Aber er war einfach ein Sprachrohr von Gott gewesen, um ihnen Gottes Wort zu bringen, der Prophet. Im Vers 10, 8 bis 10. Und er macht nichts anderes, der Prophet, beziehungsweise Gott sagt dem Volk nichts anderes als, erinnert euch daran, wie ihr in der Knechtschaft, der Sklaverei in Ägypten war. Kommt euch das bekannt vor? Zu eurer jetzigen Situation. Und euer Gott hat euch rausgeführt aus den allergrössten Nöten und Bedrängnis. Der Wunder und Zeichen, die vorher noch nie passiert sind. Und dann der Vers 10. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Punkt. Das ist Botschaft vom Prophet. Bis dahin keine weitere Anweisung und nichts. Und Gott hat es längst mit dem können bewenden. Als Antwort auf die Schreie von den Kindern Israel. Es war ein lauter Aufruf zur Buße. Abzulassen von ihrem Götzendienst. Aber Gott ist voller Mitleid und Erbarmen. Und er hat einen Israelit höchst persönlich besucht. Sie müssen das mal vorstellen. Und er hat sich einen Mann ausgesucht und hat ihn persönlich aufgesucht und besucht. Und dieser Mann war ein kleiner, unbedeutender Mann, der Gideon. Sein Name bedeutet Baumfäller. Baumfäller. Wir werden noch sehen, warum. Und er war der Sohn von Joas oder Joasch aus dem Stamm Manasse. Der Gideon, wir wissen nicht, wie alt er war. Ich gehe davon aus, dass er noch ziemlich jung war. Ziemlich jung. Und er ist am, das ist schon bezeichnend, er ist am Weizendreschen. In einem Kelter. Ein Kelter ist eine Vertiefung im Fels. Ein vertiefter Fels, wo man eigentlich hat Trauben zertreten, Trauben gekeltert, dass sich der Saft sammelt. Und dort drinnen In dieser Kälte hat er Weizen getroschen. Mit der Hoffnung, dass es ein bisschen besser versteckt kann bleiben von seinen Finden, von den Midianiter. Er hat gewusst, dass er sein Leben riskiert, wenn er das macht. Jederzeit könnte er überfallen werden. Beim Dreschen vom Weizen. Der Gideon war sehr mutig. Er hat seine Mitbürger, seine Mitmenschen gesehen leiden, gesehen hungern, versteht ihr? Darum hat er den Mut aufgebracht und hat wieder versucht, ein bisschen Weizen zu dreschen, für den gröbsten Hunger zu stillen. Der Gideon war mutig. Und in dieser Situation kommt der Engel vom Herrn, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, warum er ihm die Bezeichnung hat gegeben. Du tapferer Held. Das war das Urteil Gottes über Gideon. Ganz wichtig ist, dass sein Selbsturteil über sich völlig anders gelautet hat. Aber Gott hat den Mut gesehen von diesem jungen Mann, der sich eingesetzt hat und hat wollte Nahrung gewinnen. Er hat ihm den Titel gegeben, du tapferer Held. Wie gesagt, Gideon hat sich ganz anders beurteilt. Ich bin der Kleinste. Ich bin der Kleinste. Das erinnert uns an viele andere Gottesmänner, die sich ähnlich beurteilt haben. Vers 13 steht in: Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Der Herr hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Wie schön, das zu lesen, dass viele Väter ihren Kind also noch von ihrem grossen und lebendigen Gott erzählt haben. Wie gut, das zu lesen hier. Das ist noch passiert. Und der junge Gideon beurteilt die jetzige Situation genau richtig, wenn er sagt: Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Was für ein Durchblick. Wie kommt das, dass der junge Mann so einen Durchblick hatte? Er hat nicht in erster Linie auf die Midianiter gezeigt. Die sind uns einfach zu stark. Er hat die Ursache genannt. Der Herr hat uns verlassen. Der Herr hat uns in die Hand unserer Feinde gegeben. Nicht die starken Finden sind uns einfach zu stark geworden. Gott selber hat es bewirkt. Der hat wirklich einen geistlichen Durchblick gehabt, der Gideon. Erstaunlich. Aber in diesem Moment ist das Herz vom Gideon übergeflossen von dieser Not und Traurigkeit. Aber auch die Sehnsucht kommt zum Ausdruck nach dem lebendigen Gott, nach seiner Hilfe. Auch das nehmen wir uns als Vorbild. In dieser Not hat sich der Gideon gesehnt nach Gott und seiner Hilfe. Und dann sagt ihm der Herr: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Gehe hin in deiner Kraft. Ich verstehe das so, dass er nicht sagt, du hast Kraft genug. Sondern er meint, gehe hin in deiner Entschlossenheit, die du jetzt hast. In deinem Inneren, in deinem Vertrauen auf Gottes Hilfe. Ich sende dich. Genau er. Ausgerechnet er, der kleine Gideon, soll zum Werkzeug von Gott werden. Soll sich senden lassen, um Gottes Wille zu tun. Ja, Schwierigkeiten, Nöte in unserem Leben sind immer ein Rufen von Gott, sein Wille zu tun. Nach seinem Willen zu trachten, zu suchen und sein Wille zu tun. Das ist immer die Absicht von unserem Herr, weil er lässt alles zu. Er bestimmt anders, alles. Vers 15, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe meine Sippe, die geringste in Manasse, und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Denken wir an Mose, wie er reagiert hat. Ich habe das kürzlich gelesen im 2. Mose 4. Es ist unglaublich, wie der Mose reagiert hat auf die Berufung Gottes. Wie er sich klein gemacht hat vor Gott, bis Gott zornig ist worden darüber. Denken wir an Jeremia. Ich bin zu jung. Ich bin nicht geeignet. Ich bin nicht der grosse Typ, der doch das braucht für das. Dann lese ich Vers 16 bis 18. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen, wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Nämlich der Herr, der Allmächtige, Gott persönlich, hat der Gideon gemeint. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, der Engel des Herrn, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Spätestens jetzt ist es Gideon aufgegangen, dass es sein könnte, dass Gott selber mit ihm redet. Der Engel, dass es Gott selber ist. Und so wie der Gideon jetzt reagiert, das sollten wir ja nicht falsch interpretieren. Nein, es ist auch das ein grosses Vorbild und Beispiel, das wir uns nehmen können. Und das Zeichen, das er jetzt darum bittet, das ist überaus weise und klug. Der Gideon scheint sich bewusst zu sein, wie schnell sich die menschliche Seele in seinen Emotionen täuschen kann. Und wenn er das sich bewusst ist, dann hat er mit dem nicht in erster Linie Gott misstraut, aber sich selber. Wir haben allen Grund, uns selber, unseren Emotionen, selbst Sachen, die wir sehen, zu misstrauen. Wie vielen Menschen ist schon der Engel vom Licht erschienen. Und es ist schlussendlich Satan dahinter gestanden. Der Gideon handelt überaus weise. Und gleichzeitig hat er mit dem, hat er können auf diese Art und Weise Gott mit einem Opfer begegnen. Wie hätte er sonst sollen mit dem Leben davon kommen? Gott, der ihn besucht. Überaus weise hat der Gideon gehandelt. Und er hat sich Zeit genommen. Er hat mit Sicherheit Stunden gebraucht für das Mal, das er jetzt ist, vorbereiten. Stunden. Weil er hat ein Ziegenböckli geschlachtet. Wir können hier sagen, ein Lamm geschlachtet. Er hat das Blut von einem Ziegenböckli vergossen. Ein Mal und damit ein Opfer für Gott zubereitet. Und auch das soll zu unseren Herzen reden. Wie begegnen wir Gott? Wie begegnen wir Gott? Wie wir schon gehört haben, sind wir uns der Erhabenheit, der Heiligkeit, aber auch der Gnade und Liebe von unserem Gott bewusst. Auch jetzt in diesem Moment, wenn wir hier in seinem Namen versammelt sind. Und dann Vers 21, tatsächlich, es ist auf einem von diesen Bildern, Gott nimmt das Opfer an. Der Engel hat den Stab bei sich gehabt und der Gideon hat es auf den Felsen gelegt, das Mahl, das er für den Engel des Herrn bereitet hat. Und er hat es mit seinem Stab berührt und es ist in Flammen aufgegangen. Gott hat das Opfer vom Gideon in seiner grossen Gnade und Liebe angenommen. Aber in diesem Moment ist der Gideon das tiefste Schocken. Jetzt hat er es gewusst. Gott selber ist es gewesen. Gott hat mich besucht. In Form von diesem Engel. Und er ist so verschrocken. Und er sagt, wehe, mein Herr. Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und tatsächlich hat der Gideon den Tod verdient mit dem, mit dieser Tatsache. Aber er darf in dem Moment, der Engel hat er nicht mehr gesehen, aber in dem Moment darf er die gewaltige Stimme von Gott hören. Die Stimme von der Gnade und vom Erbarmen. Und sie sagt ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Der Mensch, jeder Mensch, der Gott begegnet, wehe ihm, wenn er nicht Frieden hat mit Gott. Wehe ihm. Darum sagt ihm Gott, Friede sei mit dir. Römer 5,1. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten mit Gott. Und der Gideon hat sofort und unverzüglich aus freien Stück an diesem Ort einen Altar gebaut und hat ihn genannt, Herr, der Herr ist Friede. Und das mitten in dem Land, das angefüllt war mit Götzenaltaren. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Jetzt fährt der Gideon an, tatsächlich Bolzengrädi aus, gegen Strom zu schwimmen. Er baut einen Altar für seinen Gott. Was für ein Tag im Leben von Gideon ist hier zu Ende gegangen. Was für ein Tag. Aber schon in der nächsten Nacht geht es gerade weiter. Gott redet wieder zum Gideon. Mittlerweile kennt der Gideon die Stimme Gottes. Vers 25. Hat ihm gesagt in jener Nacht, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist. Der Stier ist geboren worden, wo die schreckliche Zeit für Israel hat angefangen, ihre Sklaverei. Genau das soll er nehmen. Und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Als erstes soll der Gideon, das ist auch so typisch für unseren Gott, in seiner unmittelbaren Umgebung anfangen. Mit Aufräumen. Mit Götzenaltär niederreissen. Das gilt für dich und für mich. Immer wieder. Und denken wir an das letzte Wort vom Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist nicht nur Altes Testament. Das gilt im Neuen Testament genau gleich. Es gilt für uns. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Götze in unserem Leben sind all das, was uns wichtiger ist als Gott. Ganz einfach. Alles, was wir vorziehen vor unserem Gott. Wenn wir irgendeine Hilfe für unsere Nöte und Schwierigkeiten vorziehen vor unserer Zuwendung und Hilfesuche bei Gott, vor dem Gnadenthron. All das konkurrieren mit Gott. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Baal war der Wettergott. Er war der Hauptgott der Phönizier und Sidonier. Und damit haben auch Kanaaniter übernommen. Aschera oder Astarte war die Hauptgöttin, ebenfalls von diesen Völkern. Göttin von der Fruchtbarkeit. Und ein Aschera-Standbild war einfach ein Baumstamm, der noch seine Äste dran hatte. Und da hat man ohne Wurzeln so in die Erde gesteckt. Das war das Aschera-Standbild. Und der Gideon soll aufräumen mit dem. Auf dem Grundstück von seinem Vater. Und dafür soll er einen weiteren Altar bauen. Nicht einfach irgendwie, sondern nach genauer Anweisung. Mit dem Holz vom Aschera-Standbild. Er soll ihn aufschichten und soll Opfer bringen. Und das Holz soll das vom Gott sein. Interessant. Und er soll den Stier, der vorher den Baal hat umgerissen, soll er opfern vor Gott. Was für ein herrliches Bild für einen vollkommenen Sieg Jesu Christi über alle Finsternis. Ich weiss nicht, ob wir uns heute und jetzt vorstellen können, was der Auftrag für einen Gideon bedeutet hat. Und zwar sagt ihm Gott, dass er jetzt ab sofort und für alle sichtbar eben soll gegen Strom schwimmen. Das ist genau das, was Gott auch uns aufträgt als seine Kinder. Sichtbar. Mit innerer Festigkeit, mit der Hilfe von unserem Herr, gegen den Strom vom Verderben, von der Sünde, von dieser Welt zu schwimmen. Nehmen wir ein Vorbild am Gideon. Was für ein mutiger, tapferer Held das er ist. Und er tut es, auch wenn er es in der Nacht tut, weil er sich gefürchtet hat, von den Leuten, von der Stadt. Aber er hat völlig recht gehabt, das in der Nacht zu tun. Er hat nämlich das ganze Werk, und das war ein bisschen Arbeit, den Baalsaltar niederzureissen, Aschera-Standbild umzuhauen, alles zu nehmen und auf dem Berg oben aufzuschichten, einen Altar und den Stier zu opfern, zu schlachten. Das war viel Arbeit. Am Tag kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute das hätten machen können, dass sie das hätten, dass sie nicht reagiert hätten. Und siehe da, wie zu erwarten war, die Menschen haben es sofort entdeckt am nächsten Tag. Und sie haben den Gideon sofort umbringen. Was für eine Umkehrung im Denken. Was für eine Umkehrung von Gut und Bös in den Köpfen der Leute. Realisieren wir das? Sie, die Götzendiener im Land Gottes, die nach dem Gesetz hätten müssen sterben, wegen dem. Fordern den Tod von Gideon. Kommt uns das bekannt vor? Die Umkehrung von Gut und Bös in den Köpfen der Leute. Sehr wohl kommt uns das bekannt vor. Und der Vater von Gideon hat ihn eigentlich gerettet. Er hat sehr weise geantwortet. Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, der Baal, wo wir schon so lange angebetet haben. Was für eine weise Antwort von seinem Vater. Ja, das dürfen wir wissen. Gott wird für alle niedergerissenen göttlichen Ordnungen einen Rechtsstreit führen. Gott wird sich rächen. An denen, die seine Gnade und sein Mitleid mit Füßen getreten haben. Wehe, wehe. Kurz nachdem haben sich die sämtlichen Finde von Israel versammelt. In der Ebene von Jesreel. Was ist Jesreel? Wow, das ist ein hochgeschichtsträchtiger Fleck auf dieser Erde. Es wird einmal die Ebene Harmagedon sein. Und sie haben sich vereint für einen Frontalangriff gegen Israel. Wir können sicher sein, dass Gott selber sie dorthin geführt hat. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Gott seine Finde in dieser Ebene wird zusammentreiben. Schon sehr, sehr gleich wird genau das wieder passieren. Ich lese den Vers 34 noch. Da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Und er stieß ins Schofarhorn und hat alle zusammengerufen. Der kleine Gideon, zwischen Entschlossenheit zum Kampf für den Herr und Angst vor dem Find, zwischen Mut im Blick auf Gott und Entmutigung. Aber Gott hat ihn ausgerüstet mit seinem Geist. Und trotzdem ist der Gideon ganz Mensch geblieben. Zerbrechlich und mit Sorgen beladen. Auch in dem Moment, wo er das Schofarhorn ergriffen hat. Und er bittet jetzt sein Gott, wo er seine Stimme schon so gut kennt, bittet er wieder um ein Zeichen. Dass Gott Israel wirklich durch die Hand von diesem kleinen Gideon vor diesem mächtigen Find wird er retten. Und er hat Gott gebeten, wenn das so wird sein, dann möge doch das Vlies, das Wollenhäufchen, das er jetzt hier herlegt, möge doch am nächsten Morgen volltränkt sein mit Tau, aber unmittelbar der ganze Boden drumherum völlig trocken. Und genau so ist es gewesen. Gott ist darauf eingestiegen. Am nächsten Morgen hat er den Wollenkleuel ausgedrückt und eine ganze Schale voll Wasser ist rausgekommen. Und der Boden drumherum war völlig trocken gewesen. Und was macht der Gideon? Er geht noch weiter. Bittet noch um Gnade. Und sagt, noch einmal, du grosser Gott, noch einmal. Aber jetzt soll es gerade umgekehrt sein. Lass doch den Boden um die Wolle um das Vlies herum, durchtränkt sein vom Tau. Aber das Vlies völlig trocken. Und am nächsten Tag, morgen, war es genau so gewesen. Genau so war. Was denken wir da über Gideon? Ich möchte einfach Folgendes weitergeben. Ich finde das sehr berührend. Natürlich ehrt es Gott, wenn wir ihm gehorchen, ohne Zeichen einzufordern. Auf der anderen Seite kennt unser himmlischer Vater uns durch und durch. Und unser Herr Jesus war selber in dieser Schwachheit als Mensch. Genau wegen dem. Und hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Das lese ich aus dem heraus. Und natürlich zeigt das Einfordern von Zeichen in einem gewissen Sinn Zweifel und Unsicherheit an. Aber manchmal steht auch wirklich die völlige Entmutigung dahinter. Und wir dürfen damit rechnen, dass unser Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Jetzt, das gilt jetzt, hier und heute und für dich und für mich. Voll Mitleid und Erbarmen für unsere Situationen. Das hat oder David so oft erlebt und so gut gewusst. Ich will mit dem aufhören, mit dem Psalm 86 noch vorlesen. Vers 16 und 17 aus einem Gebet von David. Psalm 86, Vers 16 und 17. Und so darf von mir beten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Verleihe deinem Knecht deine Stärke. Das erinnert uns an Epheser 6. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Verleihe deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. Tue an mir ein Zeichen zum Guten, damit meine Hasser es zu ihrer Beschämung sehen, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Das hat genau der Gideon praktiziert, was der David hier betet hat. Genauso hat auch er können beten. Und so ist der kleine Glaube von dem kleinen Gideon, von dem grossen, geduldigen, liebenden Gott gestärkt worden. Und er wartet darauf, Gott wartet darauf, dass er genau das bei dir und bei mir immer wieder tun kann. Gott wartet nicht darauf, uns bei jeder Gelegenheit zu beweisen, wie unbrauchbar unser Glaube ist und wir sind. Nicht auf das wartet Gott, sondern dass er bei jeder Gelegenheit unseren Glauben kann stärken kann. Was für ein herrlicher Gott. Zunderst auf dem Blatt steht noch der Lehnvers für die Lektion. Psalm 33, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Und ihn fürchten in diesem Zusammenhang heisst, die sich nach seiner Hilfe sehnen. Die sich klein machen vor ihm. Nehmen wir den Gideon zum Vorbild, wie er sich klein gemacht und mit der Stärke und Kraft Gottes schlussendlich Gott gehorcht hat. Amen. Der Vers können wir mit heimnehmen. Er ist kurz, man kann ihn leicht auswendig lehren. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Gott bist. Du bist als Sohn Gottes Gideon begegnet, sichtbar. Du hast Engelsgestalt angenommen und hast dich sichtbar gemacht. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und hast Gideon gesagt, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Der Gideon hat sich demütigt vor dir. Er hat sich dir ganz unterworfen. Herr, hilf uns, dass wir ein Vorbild nehmen können, Gideon. Hilf uns, dass wir mit Entschlossenheit, wie der Gideon, mit dem Vertrauen auf dich, den Weg weitergehen, den du uns führst, wo so oft ein Weg gegen Strom ist. Rüst du es jedes aus von uns, ob Kind oder Erwachsene, mit der Entschlossenheit gegen Strom zu stehen, wo im Moment immer stärker wird. Aber du bist stärker. Herr, am Schluss ist das Ascheraholz der Brennstoff vom Opfer. Wir danken dir, wir preisen dir über deinen Sieg, den du errungen hast, über alle Macht vom Find und von Finsternis. Amen.